Ich habe eine junge Frau kennengelernt mit ihrem Mann. Sie hatte die Idee, einmal im Leben eine Bibel zu haben. Sie hat noch nie eine Bibel gesehen. Und dann ist in der Verwandtschaft ihres Mannes ein Pfarrer gestorben. Und sie sagte zu ihm, wenn du es zur Beerdigung fährst, der hat bestimmt eine Bibel. Nimm eine Bibel mit. Und ihr Mann ist dorthin gefahren und hat wirklich eine Bibel ergattert aus dem Nachlass dieses Pfarrers. Und dann hat er diese Bibel seiner Frau gebracht. Sie macht die Bibel auf und das Erste, was sie von liest, ist die Heilige Schrift. Und sie sagt zu ihrem Mann, ich möchte keine Heilige Schrift, ich möchte die Bibel haben. Nicht mal das hat sie gewusst, dass es das Gleiche ist. Und sie schlägt die Heilige Schrift aus und fängt an zu lesen. Und das meiste, was ihr in die Augen kommt, ist Sabbat, Sabbat, Sabbat. Jetzt hat sie eine Nachbarin gehabt, die ist schon sehr alt gewesen. Das war eine Adventistin, hat sich einen Arm gebrochen, liegt im Krankenhaus und die Nachbarin besucht sie. Und was macht eine richtige Adventistin, wenn sie Besuch bekommt? Worüber redet sie? Über den Sabbat. Und die Frau sagt, ja, das lese ich doch die ganze Zeit, da möchte ich mehr drüber wissen. Ich glaube, es gibt mehr Themen als nur den Sabbat als erstes, nicht wahr? Aber es ist schön, diese Frau ist dann nach einem halben Jahr ungefähr getauft worden. Die Bibel hat bestimmt die Schwerpunkte und der stärkste Schwerpunkt, das was am wichtigsten eigentlich in der Heiligen Schrift ist, hat etwas zu tun mit dem Heiligtum. Eine der fantastischen Aussagen der Heiligen Schrift hat was mit dem Heiligtum zu tun. Die Hebräer haben ein wenig anders geschrieben wie wir heute, nicht wahr? Wenn wir schreiben, dann machen wir eine Einleitung, dann fangen wir das Thema irgendwie an zu arbeiten und ganz zum Schluss kommt der Höhepunkt und dann ist es vorbei. So schreiben wir heute. Früher hat man so geschrieben, dass man wie so einen Berg, wenn ihr das vorstellt, ja? Man hat eine Einladung gehabt, dann ging es zur Mitte hoch, da war der Gipfel und dann ging es langsam wieder runter. Und wenn wir die Bibel so anschauen und durchforsten, dann stellen wir zum Beispiel fest, der Höhepunkt in den Mosebüchern, im Pentateuch, so nennt man das, der Höhepunkt im Pentateuch ist 3. Mose 16. Wisst ihr, was da steht? Der große Versöhnungstag. Höchst interessant. Der Mittelpunkt, der Schwerpunkt des Alten, der 5. Buch Mose ist 3. Mose 16. Wenn wir das Danielbuch anschauen und schauen, wo liegt der Schwerpunkt in all den Dingen, die da beschrieben worden ist, dann kommen wir auf Daniel 8. Was steht Daniel 8? Bis das 2300 Abend und Morgen vergangen ist, dann soll das Heiligtum wieder geweiht werden. Heiligtum. So könnten wir jetzt weitermachen. Es gibt so viele Dinge und überall hat es etwas zu tun mit dem Heiligtum. Wenn wir Hebräer aufschlagen, und vielleicht sollten wir das als ersten Text machen, wir werden heute einige Texte miteinander lesen müssen. Den Hebräerbrief aufschlagen. Und der Hebräerbrief, der ja von Paulus geschrieben worden ist, einer der größten Koryphäen weltweit, der mit dem Hebräerbrief sich auseinandersetzt. Er sagt also, wenn ich den Hebräerbrief lese, es gibt nur einen, der ihn geschrieben haben kann, Paulus. Sagt nicht nur Ellen White. Was sagt der Hebräerbrief? 8. Kapitel, Vers 1 und 2. Das ist nun die Hauptsache, also nicht eine Nebensache, irgendein Nebengedanke. Die Hauptsache, sagt er. Die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, welche Gott aufgerichtet hat und kein Mensch. Ja, interessant. Wir können die ganze Heilige Schrift durchforsten und sehen und immer wieder stellen wir fest, es hat was mit dem Heiligtum zu tun. Der ganze Hebräerbrief ist eigentlich vollgepackt mit dem Gedanken des Heiligtums. Der das Zentrum ist, wird gesagt, er ist derjenige, der höher ist, der bessere Josua. Jesus ist der bessere Mose oder er ist das bessere Blut. Er macht den besseren Bund. Er ist der bessere Priester, auch das bessere Opfer. Der ganze Hebräerbrief hat etwas zu tun mit dem Heiligtum. Und ich möchte heute Morgen mit euch 4 Punkte anschauen, die uns diesen Gedanken sehr deutlich machen und die uns auch als Adventgemeinde helfen können, den Punkt wieder dorthin zu legen, wo er eigentlich hingehört. Es sind 4 wichtige Punkte, die ich mit euch heute Morgen anschauen möchte. Das erste ist, wie schaut das aus mit dem Tod Jesu? Welchen Stellenwert hat er? Was sagt die Heilige Schrift darüber in Bezug auf den Hebräerbrief? Weil Leute uns sagen, wenn wir den Hebräerbrief lesen, dann kommen wir eigentlich zu einer ganz anderen Schlussfolgerung, als wir als Adventisten sagen. Die meisten Christen auf dieser Erde sagen ja, Jesus ist in den Himmel gefahren, das ist unser Hohepriester. Und was wir als Adventisten verkünden, dass 1844 eine besondere Zeit war, dass das Untersuchungsgericht begann, das ist eine Sonderlehre der Adventgemeinde, die kann man nicht gebrauchen. Ja, das ist heute gang und gäbe. Und es gibt auch innerhalb der Gemeinde viele Leute, die das genauso vertreten. Haben wir denn einen Grund in Bezug auf den Hebräerbrief, hier eine Antwort zu finden? Und der erste Gedanke hat mit dem Tod Jesu zu tun und den müssen wir anschauen. Der zweite Punkt, der ist der neuralgische, der schwierige Punkt, den wir ganz gut durchleuchten müssen. Was ist passiert, als Jesus in den Himmel gegangen ist, nach seiner Auferstehung? Wir haben gestern schon darüber ein bisschen gesprochen, nicht wahr? Was da passiert ist. Weil die meisten Gelehrten und eine ganze Reihe von Leuten auch innerhalb der Pfänggemeinde sagen, nein, das ist mit 1844, das war eine Sache der Pioniere, die haben es sowieso nicht richtig gemacht. Ja, wir wissen es heute viel besser. 1844, alles Makulatur. Der dritte Punkt, den wir anschauen wollen heute Morgen ist, was hat denn Jesus nach seiner Zeit gemacht, als er in den Himmel gegangen ist? Sagt der Hebräerbrief da auch etwas drüber. Und der vierte Punkt ist, was macht er in Zukunft? Das sind ganz wichtige Punkte, die wir uns anschauen wollen in diesem Zusammenhang. Nun, dass der Tod Jesu eigentlich der Antitypus war, das Eigentliche des ganzen Erlösungsplanes, die Erfüllung, darüber streitet sich eigentlich keiner. Da nicken sie alle mit dem Kopf und sagen, so ist es, nicht wahr? Jesu Tod hat eigentlich alles mit beinhaltet. Er ist die Erfüllung des täglichen Opfers, er ist die Erfüllung des Opfers der Böcke und der Kühe, die da genannt werden, ja, der Stiere. Er ist eigentlich das Opfer des großen Versöhnungstages, er ist eigentlich das Zentrum. Darüber ist sich jeder einig, darüber wird auch kaum diskutiert. Auch wir Adventisten sagen ja nicht, dass 1844 Jesus gestorben wäre, nicht wahr? Wir sagen auch, Jesus ist gestorben 31 nach Christus. Da gibt es keine Frage. Das heißt, alle alttestamentlichen Opfer haben eigentlich in dem Tod Jesu, im Opfer Jesu, ihren Entsprechungspunkt. Das ist schon klar. Und trotzdem, wenn wir Psalm 40 aufschlagen, Psalm 40, da wird uns der Schwerpunkt richtig gesetzt im Psalm 40. Vers 6 bis Vers 8. Psalm 40, Vers 6 bis 8. Und da heißt es, Herr, Mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweisest. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen und davon sagen, wiewohl sie nicht zu zählen sind. Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir nicht, aber die Ohren hast du mir aufgetan. Du willst weder Brandopfer noch Sündopfer. Da sprach ich, siehe, ich komme. Im Buch ist von mir geschrieben. In dem Psalmen wird also deutlich gemacht, worauf es Gott eigentlich ankommt. Selbstverständlich, er hat die Speisopfer und Sündopfer und Brandopfer alle gegeben, aber eigentlich geht es um den einen, der kommt. Das ist der Schwerpunkt, nicht wahr? Darin gipfelt es eigentlich alles. Aber jetzt zu dem zweiten Bereich, und der bewegt mich sehr. Was ist denn passiert? Und da gibt es so viele unterschiedliche Positionen. Was ist denn passiert in der Zeit, als Jesus in den Himmel gefahren ist, nach seiner Auferstehung? Nach unserer traditionellen Auslegung der Adventisten, der Adventgemeinde, nach unserer traditionellen Auslegung sagen wir, dass Jesus seinen Dienst als Hohepriester im Himmel begann. Nicht wahr? Seid ihr mit einem verstanden? Er begann seinen Dienst als Hohepriester und er hat dort eine Phase begonnen, um für uns einzutreten vor dem Thron Gottes. Nicht wahr? Aber ist es das wirklich, was die Bibel lehrt, oder lehrt die Bibel da was anderes? Sagt der Hebräerbrief etwas anderes darüber? Es gab einen sehr bekannten Evangelisten, einen Adventisten, der hat gelebt zu Anfang des 20. Jahrhunderts, also 1900, ganz am Anfang. Ballinger hieß der, war ein Amerikaner, lebte aber in England. Und dieser Ballinger, er sagte, als Jesus in den Himmel fuhr, ging er sofort in das Allerheiligste. Und wenn er in das Allerheiligste ging, vom Schattendienst aus gesehen, dann war das der große Versöhnungstag, nicht wahr? Dann ging er sofort in das Allerheiligste, um den großen Versöhnungstag durchzuführen. Das heißt, der große Versöhnungstag begann 31 nach Christus. Das lehrte Ballinger. Das lehren auch heute einige Leute. Leute auch, die ihr kennt. Und die Frage ist, stimmt denn das? Der Schlüsseltext, den Ballinger anführte, war im Hebräer Kapitel 6. Und wir werden ein paar Texte lesen. Hebräer Kapitel 6. Hebräer Kapitel 6. Und ich lese dort Vers 19 und Vers 20. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineinreicht bis in das Innere hinter dem Vorhang. Dahin ist der Vorläufer für uns gegangen, Jesus, der ein Hohepriester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Das war der Schlüsseltext für Ballinger. Und das sagt er, der Hebräerbrief sagt ganz deutlich, als Jesus gestorben ist und auferstanden ist, ist er in den Himmel gefahren und zwar hineingegangen hinter dem Vorhang, in das Allerheiligste. Und der Hohepriester ist nur einmal im Jahr in das Allerheiligste gegangen. Und das war der große Versöhnungstag. Also muss Jesus bei seiner Auferstehung als Hohepriester den großen Versöhnungstag begonnen haben. Also das, was die Pioniere so sagten mit 1844, vergesst das. Das war die Idee vom Ballinger, der das so gesagt hat. Und er war ganz sicher, dass das so ist. Manche bekräftigen das heute noch mit einem Text aus dem 9. Kapitel in Hebräerbrief, Vers 12. Kapitel 9, Vers 12, da steht nämlich: Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken und Kälber, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Also es wird auch im 9. Kapitel gesagt, dass er sofort aufgefahren ist in den Himmel. Und dann wird hier auch etwas gesagt, was wird sehr deutlich gemacht von Ihnen. Er ist ja nicht durch der Böcke Blut reingegangen, sondern durch sein Eigenblut. Und immer wenn Böcke und Kälber geschlachtet worden sind, dann war das am großen Versöhnungstag. Also zeigt es ganz deutlich, dass Jesus, ein dreifacher Christus, eigentlich den großen Versöhnungstag durchgeführt hat. Das ist etwas, was die Gemüter manchmal ganz schön erhitzt und darüber nachdenkt. Und was können wir eigentlich dazu sagen? Zu den Dingen, die wir als Gemeinde immer noch vertreten, dass Jesus 1844 den großen Versöhnungstag begonnen hat. Ist das nur eine Theorie? Ist sie biblisch haltbar? Kann der Hebräerbrief darüber etwas sagen? Und ich denke, wir müssen ein wenig hineinschauen. Und wenn wir den biblischen Text anschauen, dann können wir freudig sein, dass wir nicht auf dem Holzweg sind. Wir haben gute Gründe dafür. Es gibt drei Hauptaussagen im Hebräerbrief, auf die wir uns da stützen. Die erste, haben wir schon gelesen, war Hebräer 6. Er ging in das Innerste hinter das Vorhang. Wir haben auch die zweite schon gelesen, die war in Hebräer Kapitel 9. Haben wir auch schon gelesen. Und es gibt noch eine dritte Aussage, die steht in Hebräer Kapitel 10, Vers 19 und 20. Da steht nämlich: Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang des Heiligtums, den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes. Diese drei Aussagen sind wie markante Steine im Hebräerbrief, ja, die uns das deutlich machen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Gebirge war und ist berggestiegen oder so berggewandert, sag mal so, nicht am Seil. Dann fängt man an zu laufen und es sind ja im Gebirge nicht nur flaches Land, sondern es gibt Berge, nicht wahr? Dann geht man auf den Berg hoch und auf der anderen Seite geht es wieder den Berg runter, nicht wahr? Das ist so normal der Weg, der durchs Gebirge geht. Jetzt, wenn man so betrachtet, wenn man im Tal unten ist, dann gibt es eine bestimmte Flora, eine bestimmte Bäume und Sträucher, die man unten findet. Dann kommt man weiter nach oben, dann sind die Sträucher nicht mehr ganz so hoch und die Bäume, dann wird es niedriger, dann kommt bloß noch so ein kleines Farmzeug und ganz oben sind gar keine Bäume mehr. Und wenn man drüben wieder runter geht, dann kommen wieder die niedrigen Pflanzen, nicht wahr? Und wenn man tiefer noch geht, dann ist unten wieder so, wie es am Anfang war, wo man weggegangen ist, ja? Das ist auch die Art und Weise des biblischen Wortes. Man nennt es Chiasmus. Das heißt, A am Anfang ist gleich A' am Schluss, ja? Das erste und das letzte ist identisch. Der zweite Schritt und der vorletzte Schritt ist auch identisch. Und dann gibt es vielleicht noch einen dritten Schritt und der dritte Schritt zum vorletzten ist auch wieder identisch, ja? Und oben ist die Spitze. Das nennt man Chiasmus. Und wir können diesen Chiasmus sehr, sehr deutlich erkennen. Weil zum Beispiel in Hebräer Kapitel 6, da ist vom Vorhang die Rede und in Kapitel 10 ist wieder vom Vorhang die Rede. Habt ihr das mitbekommen? Ja, wir haben die gleichen Dinge, die da genannt werden. Der das sehr stark erforscht hat und darüber nachgedacht hat, war William Shea. Sagt euch der Name etwas? William Shea war lange Zeit war Archäologe, war auch Arzt, der in der Generalkonferenz zuständig war. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen. Spricht denn hier, wenn wir Hebräer aufschlagen, ist das der große Versöhnungstag? Oder von was spricht hier der Text? Wie können wir das wissen? Und ich denke, wir müssen da sehr deutlich rangehen und uns Gedanken machen, weil wir da eine Hilfe bekommen. Ich möchte gerne nicht nur den Trends folgen, die manche Leute haben und sagen, na, das ist der große Versöhnungstag, weil hier Kälber und Böcke geopfert worden sind und deshalb ist es so. Wenn ich der Mehrheit folge, heißt das lange nicht, dass es richtig ist. Also wenn wir als Christen der Mehrheit folgen würden, müssten wir Sonntag halten, okay? Weil die meisten halten den Sonntag. Wenn wir der Mehrheit folgen, müssten wir glauben, dass wir unsterbliche Seelen im Himmel haben, ja? Ja, das ist die Mehrheit der Christen, die das glaubt. Und wir sagen, nein, das stimmt nicht. Also die Mehrheit sagt nicht immer, dass es die Mehrheit recht hat. Und wir müssen darüber nachdenken, was heißt denn das, ja? Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns Gedanken machen. Was ist denn das Ereignis, was wir in Hebräer Kapitel 6 finden? Und ich denke, es ist wichtig, wenn er hinter den Vorhang gegangen ist. Wenn wir darüber nachdenken, welche Erklärung uns in Hebräer Kapitel 6 gegeben wird, dann haben wir eigentlich in Hebräer 6 keine Erklärung. Wir finden keine. Steht nur, dass er hinter den Vorhang gegangen ist. Eine Erklärung finden wir aber im 10. Kapitel, das ja das Gleiche darstellt, auf der anderen Seite des Berges. Im 10. Kapitel, und wir haben das schon mal gelesen, Vers 19 und 20, im 10. Kapitel, da steht dann, nach diesen, wo sind wir denn? Hebräer Kapitel 10, Vers 19 bis 20. Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes. Da haben wir einen Schlüssel, der uns ein Stück weiterhilft. Er hat uns hier einen Weg aufgetan, steht hier. Und dieses Auftan oder Eröffnen, was in manchen anderen Bibelübersetzungen heißt, ist so ein Schlüsselwort, das uns ein Stück weiterführen kann. Das griechische Wort heißt hier enkainizo. Paulus nennt dieses Wort enkainizo auch sehr oft, gebraucht es in der Septuaginta. Die Septuaginta ist die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, ja? LXX abgekürzt, weil das heißt, L ist 50 und 2 mal 10 sind 70, da waren 70 Gelehrte dabei. Darum heißt das die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, LXX abgekürzt. Und wir müssen darüber nachdenken, was heißt denn das? Und wenn wir darüber nachdenken, dann sehen wir, Enkainizo heißt auch einweihen. Nicht nur öffnen und auftun, sondern auch genauso einweihen. Und die Septuaginta ist das sehr deutlich an sehr vielen Stellen. Wenn wir nun diesem Gedanken nachgehen, werden wir eine Hilfe bekommen, das besser zu verstehen. War nun 31 nach Christus das ein großer Versöhnungstag, was sehr viele Gelehrte heute sagen, ja? Oder hat das vielleicht etwas zu tun mit der Einweihung? Und ich denke, es ist wichtig, dass wir darüber uns Gedanken machen. Was heißt denn das? Es gibt interessante Bibelprogramme im Computer. Eins davon ist Bibleworks. Ich weiß nicht, wer von euch das hat. Ist sehr teuer, aber sehr interessant. Man tippt da ein Wort ein und drückt auf den Knopf und dann hat man sofort Ergebnisse. Ja? Ich denke an einen Bibellehrer, der hat eine ganz schwierige Aufgabe zu meistern gehabt. Der war 3 Wochen in der Bibliothek gesessen, hat da geforscht und hat 6 Stellen gefunden, wo er dieses Wort in der Bibel herausfiltern konnte, vom Wortstamm her. Und dann hat er dieses Bibleworks sich installiert. Dann sagt, das muss ich mal schauen, ob das auch so klug ist, wie ich 3 Wochen Arbeit gehabt habe. Hat auf den Knopf gedrückt, hat da 2 Millisekunden gewartet und hat 7 Worte gehabt. Ja. War ganz frustriert, hätte sie vorher kaufen sollen, nicht erst hinterher. Ja. Also von daher ist so ein Bibelprogramm manchmal ganz interessant, mal zu sehen, was bringt denn das. Und wenn man dieses Wort Enkainizo eingibt, dann müssen wir überlegen, bringt dieses Wort uns in Verbindung mit dem großen Versöhnungstag oder nicht? Das ist jetzt die Frage, die es gibt, ja? Weil die Leute sagen, das hat etwas zu tun mit dem großen Versöhnungstag. Und wir müssen schauen, was steht da dort. Es war eine sehr spannende Sache, als wenn man das eingibt, dieses Wort, ja? Und dann schauen wir mal, gibt's dieses Wort in Bezug auf den großen Versöhnungstag in 3. Mose 16? Da steht der große Versöhnungstag, ja? Und man stellt fest, Leeranzeige. Wird nicht gebraucht. Kommt nicht vor, was im Hebräerbrief hier steht, das in Kenizzo, ja, das wird hier gebraucht. Und die Leute sagen, das hat man einen großen Versöhnungstag da. Wenn man das in die LXX eingibt, im Alten Testament, der griechischen Übersetzung, und schaut beim großen Versöhnungstag, kommt dieses Wort nicht vor. Ist nicht drin. Wenn man es sucht, dann kommt es nicht in 3. Mose 16 vor, auch nicht in 3. Mose 23, da steht auch etwas für den großen Versöhnungstag, sondern wir finden es nur viermal im 4. Mose 7, und zwar in den Versen 10, 11, 84 und 88. Und wenn wir da aufschlagen im 4. Mose 7, was da steht, dann hat das absolut nichts mit dem großen Versöhnungstag zu tun, sondern mit der Einweihung des Tempels. Das ist höchst interessant. Dort, wo der Tempel eingeweiht worden ist. Jetzt müssen wir zu Hebräer 9, Vers 12 nochmal geben. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden. Hebräer Kapitel 9, Vers 12. Da steht, er ist auch nicht durch das Blut von Böcken und Kälbern, sondern durch sein Eigenblut ein für alle Mal das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Das wird als ein ganz schwerer oder ein ganz starker Beweis dafür angenommen, dass Jesus am 31 in das Heiligtum gegangen ist, um dort seinen großen Versöhnungstag durchzuführen, zu beginnen, weil dort auch Kälber und Böcke geopfert worden sind. Die sind beim großen Versöhnungstag geopfert worden. Ja? Jetzt müssen wir uns das ein bisschen anschauen, was hier eigentlich steht. Und ich glaube, dass wir ganz deutlich sagen, dass auch diese Redewendung nichts mit dem großen Versöhnungstag zu tun hat. Überhaupt nichts. Und ich sage euch gleich, warum. Wir haben also diese zwei Worte, die uns hier begegnen, Böcke und Kälber. Der Bock heißt im Griechischen Dragos. Das ist das Wort für Bock. Und das Kalb heißt Moskos im Griechischen. Und wir müssen einfach mal schauen, wenn wir das Wort Moskos eingeben, dann haben wir das in Hebräer Kapitel 9, Vers 12 sofort. Dieses Wort ist da, Moskos. Das nützt uns also nichts weiter. Das gab es also beim großen Versöhnungstag, das Kalb, und auch bei der Einweihung, das gleiche Wort. Wenn wir aber auf das Wort Bock gehen, dann ist interessant, dass die Septuaginta für dieses Wort Bock zwei verschiedene Worte hat. Das eine Wort haben wir schon angeschaut, Dragos. Und das andere Wort, das heißt Kimaros, hat zwei Worte für Böcke, für einen Bock. Welches Wort steht denn jetzt in Hebräer 9, Vers 12? Welches Wort für Bock steht denn dort? Würde es das Gleiche sein wie beim großen Versöhnungstag? Welches steht dort? Wenn dort Dragos steht, dann hätten wir einen Bezug zu 3. Mose 16 und hätten einen dritten Bezug zu Hebräer Kapitel 9. Aber wenn wir uns anschauen, was hier steht, welches Wort, dann steht hier nicht Dragos, sondern es steht Kimaros an dieser Stelle. Das heißt, Hebräer Kapitel 9, das als Grundtext genommen wird, dass Jesus im 31 nach Christus sofort den großen Versöhnungstag begonnen hat, hier wird nicht mit dem großen Versöhnungstag zusammengebracht, dieses Wort vom Bock, sondern es wird zusammengebracht mit 4. Mose 7. dort, wo es um die Einweihung des Tempels geht, dort haben wir dauernd, und zwar 13 Mal, dieses Wort Dragos. Ja? 13 Mal bei der Einweihung. Nicht beim großen Versöhnungstag. Da heißt er Kimaros, aber bei der Einweihung heißt es Dragos. 13 Mal. Und Paulus verwendet hier das Wort im Neuen Testament. Und er sagt, das war nicht der Dragos, sondern es war der Kimaros. Das heißt, es hat etwas zu tun mit der Einweihung des Tempels. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Präsident, nehmen wir mal den Präsident der Vereinigten Staaten, gewählt wird, dann wird er in sein Amt eingeführt, okay? Dann wird er eingeführt. Das ist eigentlich die Einweihung. Da wird er eingeführt. Und genauso war das auch. Als Jesus in den Himmel gegangen ist, wurde er eingeführt. Ja? Aber das heißt nicht, dass er den großen Versöhnungstag durchführt. Das war die Einweihungszeremonie. Und das wird uns ganz deutlich gemacht. Als Mose zum Beispiel den Tempel einweihte, das lesen wir im 2. Mose 40, als er ihn einweihte, da war er auch im Allerheiligsten drin. Er musste alles einweihen, was da ist, ja? Er musste die ganzen Geräte weihen, also den Schaubrottisch und den siebenarmigen Leuchter und den Rauchopferaltar, aber er musste auch das Allerheiligste weihen. Er hat alles eingeweiht. Obwohl sonst nur einmal im Jahr der Hohepriester ganz hinein durfte. Wir haben auch die Einweihungszeremonie im Hebräerbrief. Für die Jesus, als er seinen Dienst im Himmel begann. Im Hebräer Kapitel 1, Vers 1 bis 3 wird das ganz deutlich gesagt. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf mancherlei Weise geredet hat durch die Väter, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät im Himmel. Das sind die Einsetzungsworte, die uns hier gegeben werden. In Hebräer Kapitel 1, 1 bis 3. Und manchmal habt ihr vielleicht das auch schon gehört, dann gibt es Leute, die ein bisschen spotten und sagen, na ihr Adventisten, ihr habt Jesus ins Allerheiligste gesperrt und da darf er sich nicht mehr bewegen. Da sitzt er rechts neben Jesus und dann ist vorbei. Aber wir müssen diesen Text ein wenig anschauen. Ich denke, dass wir Jesus da nicht einsperren. Was Paulus hier gebraucht in Hebräer, und Hebräer ist eigentlich, man könnte sagen, der Paulus hat hier eine Art Doktorarbeit geschrieben, ja? Eine sehr umfangreiche Arbeit über das Wirken Jesu. Wenn wir uns das anschauen, dann ist das eigentlich ein Hinweis auf den Psalm 110, den er hier zitiert, Psalm 110, wo er von Jesus spricht, Psalm 110, Vers 1. Der David hat diesen Psalm geschrieben. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Also diesen Gedanken hat er aus dem Alten Testament genommen, hat ihn im Hebräerbrief mit erwähnt. Das ist ein messianischer Psalm. Und er sagt also, ich möchte, dass Jesus hier neben dem Vater sitzt, ja? Aber wenn hier von der rechten Hand zum Beispiel die Rede ist oder zu seiner rechten, dann hat das eigentlich nichts mit dem Ort zu tun, ja? Wenn man zum Beispiel sagt, du bist die rechte Hand des Chefs, heißt das nicht, dass du nur auf der rechten Seite des Chefs bist, ja? Sondern das hat etwas zu sein mit der Funktion zu tun, mit der Aufgabe zu tun ist. Wir haben das auch in Psalm 110, Vers 5 sehr deutlich erklärt, wenn hier dann nochmal gesagt wird, der Herr zu deiner Rechten wird zerschmettern, die Könige am Tage seines Zorns. Da ist der Herr zu seiner Rechten und nicht mehr der derjenige, der einsetzt. Ja, der ist plötzlich auf der anderen Seite drüben gewesen. Es geht eigentlich um die Funktion, die hier gegeben worden ist. Das heißt, die königliche Funktion Jesu wurde hier bestätigt. Er wurde eingesetzt. Das hat damit zu tun. Das hat nichts zu tun, dass er nur an einem Ort sitzen darf oder stehen darf. Ja? Zum Beispiel im 1. Könige Kapitel 8, da ist auch von der Einweihung des Tempels die Rede. Und der Salomo, der kniet hier vor dem Altar und da steht er hier und betet Gott an. Und trotzdem sagt man, er ist eingesetzt worden als König. Ja? Obwohl er nicht gesessen hat, sondern gestanden. Aber das ist diese Redewendung. Eine Redewendung, die man braucht, um das eigentlich deutlich zu machen. Das heißt, Jesus ist in den Himmel aufgenommen worden. Er ist wie bei der Einweihung des Tempels für eine bestimmte Aufgabe generell eingesetzt worden. Aber das hat nichts mit dem großen Versöhnungstag zu tun. Der große Versöhnungstag war später. Wir werden heute Nachmittag noch ein sehr interessantes Exkurs machen darüber, über einen Text im Neuen Testament, den ihr vielleicht so noch nie gelesen habt. Es lohnt sich also, Nachmittag dabei zu sein. Der nächste Gedanke ist, was tat denn Jesus nach dem 31, nach Jahr 31 nach Christus im Himmel? Ja? Er wurde eingeweiht, er wurde eingesetzt, als er in den Himmel gekommen ist. Und wir haben gestern ja angesprochen, es wird in dem Zusammenhang gesagt, du bist mein lieber Sohn, oder wie heißt das? Ich habe dich gezeugt, ja? Heute habe ich dich gezeugt. Das wurde genannt bei der Auferstehung und bei der Einsetzung als Hohepriester. Was hat er denn nach dieser Zeit gemacht? Hebräer 7, Vers 25. Paulus hat es sehr deutlich dargelegt, was er da gemacht hat. Hebräer 7, Vers 25. Was sagt er hier? Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Also das ist genau das, was wir schon mal gelehrt haben, nicht wahr? Wir haben gelehrt, nachdem Jesus in den Himmel gegangen ist, ist er der Fürsprecher geworden. Der Fürsprecher für jeden gläubigen Menschen. Wir haben einen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt. Das ist der Mensch, Jesus Christus. So sagt es Timotheus im 1. Kapitel 2, Vers 5, denke ich, oder 7. Ja? Es wird ganz deutlich gesagt, und ich denke, das haben wir schon immer geklärt und auch geglaubt und verkündigt als Adventisten, dass Jesus unser Fürsprecher geworden ist. Und dann zu dem vierten Punkt. Was macht denn Jesus in der Zukunft? Sagt die Bibel auch was aus? Und die Bibel sagt uns, wenn wir Kapitel 9 aufschlagen des Hebräerbriefes, Hebräer Kapitel 9, Vers 27, da heißt es, und wie dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden wegzutun. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Da spricht plötzlich der Paulus vom Gericht. Das heißt, Jesus, sein Dienst hat auch etwas mit Gericht zu tun am Ende. Nicht nur mit der Versöhnung, sondern irgendwann ist auch die Zeit des Gerichts gekommen, der Vollstreckung. Wir haben den gleichen Gedanken auch im Kapitel 10 noch einmal in Vers 27 und 28. Da steht dann, sondern nichts als ein schreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz des Mose bricht, muss er sterben ohne Erbarmen auf zwei oder drei Zeugen. Das war 27 und 28. Vielleicht versetzen wir noch dazu. Denn wenn wir mutwillig sündigen, steht hier, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr für die Sünden. Da wird also hingewiesen, dass Jesus auch eine Aufgabe habe, das Gericht zu halten. Und wir haben auch die ganze Heilige Schrift mit vielen, vielen Texten, die uns zeigen, Jesus ist der Richter. Einer ist Gesetzgeber und Richter, so sagt es uns der Jakobus, nicht wahr? Er ist derjenige, der richten soll. Manche Leute sagen, naja, gläubige Menschen kommen nicht ins Gericht. Sind nur für die Ungläubigen. Wenn einer gläubig ist, hat er kein Gericht mehr zu erwarten. Aber ich denke, der Hebräer sagt das nicht und die anderen Bibelstellen sagen das auch nicht. Wenn ich den Hebräer im 30. Vers lese, im 10. Kapitel, da steht, denn wir kennen den, der gesagt hat, die Rache ist mein, ich will vergelten, und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Der Herr wird sein Volk richten. Ich möchte noch einen Text aus dem Alten Testament nehmen, der das sehr, sehr deutlich macht. Im Jesaja Kapitel 1. Jesaja ist schon hunderte Jahre vorher geschrieben worden, bevor der Hebräerbrief geschrieben worden ist. Jesaja Kapitel 1, Vers 27. Zion steht hier. Und Zion ist ein Begriff für die Gemeinde. Immer. Zion muss durch Gericht, was steht hier? Erlöst werden. Zion muss durch Gericht erlöst werden und die zu ihr zurückkehren durch Gerechtigkeit. Das heißt, Gott befreit sein Volk, indem er es richtet. Und er spricht sein Volk frei. Das ist die wunderbarste Botschaft, die die Bibel gibt. Wenn Gott Gericht hält, dann tritt er für sein Volk ein. Er macht es frei. Es geht nicht unter der Hand oder wird nicht unter den Teppich gekehrt, sondern er setzt sich dafür ein, dass sein Volk frei wird, weil er es durch das Gericht hindurchbringt. Das heißt, Paulus spricht auch hier im Hebräerbrief von einem Gericht, von einem zukünftigen Gericht. Und das ist gut so, dass wir einen haben, der uns wirklich helfen kann, der uns nicht alleine lässt. Es ist schön, dass wir wissen dürfen, dass der große Versöhnungstag nicht nur eine Größe ist, die uns in der Bibel genannt wird, sondern dass beim großen Versöhnungstag einer da ist, dem wir sehr viel wert sind, der uns lieb hat. Und er möchte, dass wir einmal mit ihm für alle Zeiten zusammen sind. Er weiß um unsere Mangelhaftigkeit, er kennt unsere Fehler, aber er weiß, dass wir sie ihm gebracht haben. Und er ist derjenige, der uns durch das Gericht hindurchführt. Es ist schön, dass die Heilige Schrift uns da nicht in Unwissenheit lässt. Und dass wir wissen dürfen, dass das, was wir verkündigen, nicht nur irgendwelche Gedanken sind von Leuten, die das mal sich erdacht haben und die Adventgemeinde irgendwelche Sonderlehren verkündigt, sondern das ist eine biblische Botschaft. Jesus, der aufgefahren ist im Himmel, der eingeführt worden ist, 31 nach Christus, seinen Dienst zu tun, aber der das Untersuchungsgericht, das Gericht für die Heiligen, 1844 begonnen hat. Weil die Bibel ganz deutlich sagt, wenn 2300 Abende um sind, dann wird das Heiligtum geweiht werden. Dann wird die Sache sein. Und wir dürfen warten, dass Jesus bald wiederkommt. Dann wird sein Handeln abgeschlossen sein. Und es hat sich bis jetzt alles erfüllt. Und so wird sich auch das erfüllen. Gott segne uns.